Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge des Ausfasernd-Podcasts. Es ist März 2005 und der März geht schon langsam zu Ende. In wenigen Tagen beginnt unser Osterurlaub und vorher muss ich natürlich noch mal eine Folge aufnehmen, weil nach dem Osterurlaub ist schon der April und dann würde ja mein monatlicher Aufnahmerhythmus nicht mehr hinkommen. Ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Ich hoffe, ihr hört mir zu. Ich sitze hier ganz gemütlich mit meinem obligatorischen Gläschen Wein, dass es mir etwas leichter macht, hier in den leeren Raum zu sprechen, und einem Glückskeks. Und ich habe heute sogar mal eine Spindel dabei und ich habe mir Notizen gemacht. Und ja, ich bin also bestens vorbereitet und hoffe, ich kann euch eine unterhaltsame Episode bieten. Erstmal vielen Dank, bevor wir mit dem Inhalt losgehen, für die Kommentare zur letzten Sendung und fürs Zuhören und überhaupt, dass ich Feedback bekomme, dass Menschen meinen Podcast hören, weil sonst könnte ich auch aufhören. Also vielen Dank dafür, freut mich, von euch zu hören. Und das motiviert mich doch weiterzumachen. Kommen wir zur ersten Rubrik, dem Glückskeks. Heute gibt's mal wieder einen Pechkeks, weil die sehen einfach so hübsch aus in ihrer schwarzen Verpackung. So, ein rabenschwarzer Pechkeks. So, mit einem rabenschwarzen Zettel, auf dem steht ein fieser Spruch, der da heißt: Nur Trottel glauben an Prophezeiungen. Ja, ist gar nicht so fies, weil eigentlich entspricht es ja der Wahrheit. Nur Trottel glauben an Prophezeiungen. Könnte man jetzt vielleicht noch um einige andere Sachen ergänzen, an die nur Trottel glauben. Gut, bei Prophezeiungen fällt mir noch dieses Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiungen ein. Das gab es mal irgendwo. Ich weiß nicht, wird das heute noch gemacht? Das waren, glaube ich, so eine komischen Lebensratgeber, die meine Mutter gerne mal gelesen hat, aus irgendwelchen Gründen. So nach dem Motto, man soll sich nicht sagen, dass irgendetwas nicht klappt, weil dann wäre das sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass es dann garantiert schief geht. Und deshalb soll man sich morgens immer vor dem Spiegel sagen, alles wird gut und das wird ein wunderbarer Tag und das göttliche Universum hält nur Gutes für dich bereit. Ja, gut, wer es mag. Meins ist es nicht und deshalb kommen wir direkt zur nächsten Kategorie. Ach, mir purzelt hier alles durcheinander. Work in Progress. So, wo fangen wir denn an? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich habe in diesem Podcast irgendwie so gut wie noch nie über das Spinnen gesprochen. Und irgendwie vergesse ich, glaube ich, auch, wenn ich meine Projekte so erzähle, an denen ich gerade dran bin, immer die Spinnprojekte. Aber ich habe eigentlich auch immer noch irgendwie neben meinen ganzen Näh-, Strick-, Häkel-, Perlenweb, was auch immer mir da irgendwie gerade in den Sinn kommt, zu tun, habe ich eigentlich auch immer irgendein Spinnprojekt laufen. Und da ich natürlich so furchtbar viele Hobbys habe und die irgendwie alle gleichzeitig zu tun gedenke, geht das natürlich bei keinem so richtig vorwärts, aber am Ende des Jahres, es kommt dann doch irgendwie einiges zusammen. Na gut, deshalb fange ich heute mal mit dem Spinnen an, auch so ein bisschen inspiriert von Susanne vom Handgemacht-Podcast, die hat darüber gesprochen, wie sie überhaupt zum Spinnen gekommen ist, und die Ziska von der U-Bahn Spinnstube hat das dann auch nochmal aufgegriffen. Und ja, da kann ich ja vielleicht auch mal erzählen, wie ich zum Spinnen gekommen bin. Das war so eine dumme, eigentlich dumme Idee, dass ich mir gesagt habe, ja, so 2012 für das neue Jahr nehme ich mir vor, irgendeine alte, seltsame Handarbeitstechnik, die keiner mehr wirklich macht, zu lernen, die zumindest keiner in meinem bekannten Umfeld macht. Und dann standen da irgendwie zur Auswahl Klöppeln und Spinnen. Und da dachte ich mir, gut, fange ich mal mit Spinnen an und Klöppeln mache ich dann irgendwie 2014. Also habe ich 2013 begonnen und habe mir irgendwie ein paar Fasern besorgt und so eine riesige Holz-Anfängerspindel oder nee, ich glaube, die erste Spindel hatte ich sogar aus Essstäbchen und einer CD mir noch selbst gebaut. Hab dann irgendwie festgestellt, ja, das geht ja irgendwie, das ist irgendwie nicht schwer und das macht auch irgendwie erstaunlich viel Spaß und man kommt auch irgendwie schnell zu einem Ergebnis, mit dem man tatsächlich was anfangen kann. Also die Phase der schwangeren Regenwürmer war bei mir relativ kurz, muss ich sagen. Und ich war dann auch ganz schnell dabei zu sagen, okay, das ist jetzt hier so ein Garn, mit dem kann ich dann tatsächlich was anfangen. Also ich habe dann irgendwie so eine grobe, so eine Eiderwolle, glaube ich, in Naturfarben, zu so einem Faden versponnen und habe den dann mit einem Kohlengarn verzwirnt. Und hatte dann irgendwie, ja, so einen Monat, nachdem ich beschlossen habe, ich lerne jetzt spinnen, hatte ich tatsächlich irgendwie ein Garn beisammen, das ich dann zu ein paar Handstulpen verstrickt habe, die ich doch immer noch trage. Also das war auf jeden Fall ein gelungener Einstieg in das Thema Spinnen. Und eigentlich bin ich auch über dieses Spinnen erst dazu gekommen, also weil ich mir natürlich im Internet Anleitungen gesucht habe und so weiter. Und auf diesem Wege bin ich dann irgendwie bei Ravelry gelandet. Und dort dann auch, also Podcast habe ich auch vorher schon gehört, aber dort dann bin ich auf die Podcasting auf Deutsch-Gruppe gestoßen. Ja, und so bin ich eigentlich erst überhaupt in diese Podcasting-Gruppe mit richtig reingekommen und ja. Und das war sozusagen der Anfang von ja noch mehr Hobbys, noch weniger Zeit für jedes einzelne Hobby, aber es ist auf jeden Fall eine tolle Ergänzung zum Stricken und zum Nähen und ich bin da irgendwie ganz happy. Mittlerweile hat sich das rausgestellt, dass Spinnen eben sowas ist, was ich auf langen Autofahrten gut machen kann, weil mir wird im Auto immer schlecht. Also zumindest wenn ich stricke oder lese, würde mir schlecht werden. Also als Beifahrerin, natürlich als Fahrerin. Als Fahrerin wird mir nicht schlechter. Habe ich auch schon mal probiert. Nee, funktioniert. Da wird mir nicht schlecht. Aber als Beifahrerin wird mir schlecht. Und außerdem fahre ich furchtbar ungern selber Auto. Ich kann das auch nicht so richtig gut. Und also ich lasse mich gern fahren. Ich finde das irgendwie sehr angenehm. Und ja, dabei kann man irgendwie gut Support spinnen, habe ich festgestellt. Und so habe ich jetzt immer eine kleine tibetische oder russische Supportspindel im Schälchen auf dem Schoß bei langen Autofahrten. Und weil man muss da ja nicht so richtig hingucken, man kann ja irgendwie viel vorne rausgucken und das verhindert ja diese schreckliche Reiseübelkeit ganz, ganz immens, wenn man irgendwie immer schön stur geradeaus auf die Straße guckt. Ja, und so bin ich 2013 zum Spinnen gekommen. Kleiner Spoiler, das mit dem Klöppeln habe ich bisher immer noch nicht angefangen. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Also, ja, ich glaube, Klöppeln ist dann so ein Hobby, das muss ich ernsthaft vor allen Leuten geheim halten. Zumindest vor allen nicht handarbeitenden Leuten, die mich irgendwie ja schon fürs Spinnen einigermaßen bekloppt halten. Und Klöppeln, ich glaube, naja, andererseits, es ist ja eigentlich auch hübsch, also so nicht so Spitzendeckchen, aber man kann so ganz tolle dreidimensionale Gebilde aus Silberdraht klöppeln, habe ich schon gesehen. Und vielleicht kann man die auch irgendwie aus Elektro, also aus Edelstahldraht machen und könnte die dann, weiß nicht, so ein bisschen noch dran rumbasteln, dass man dann noch so kleine Glühbirnen dran macht oder sowas und dann wie so Mini, ja, ich schweife ab. Jedenfalls bin ich beim Spinnen gelandet und nachdem ich mir dann irgendwie innerhalb kürzester Zeit auch unglaublich viele Fasern und auch einen ordentlichen Grundstock an Mattes-Spindeln besorgt habe, war dann natürlich auch relativ bald der Wunsch nach einem Spinnrad da. Und wie es so wollte, hat eine auf Ravelry mir dann, nachdem ich mich da irgendwie informiert habe und irgendwo in einer Gruppe geschrieben hat, hatte mir eine von Ravelry geschrieben, dass sie ein Kromsky Sonata hat, was sie gerne abgeben möchte. Und ich könnte mal einfach bei ihr vorbeifahren und könnte auch mal Probe spinnen. Sie hätte auch noch einen Bliss und noch ein irgendein anderes Rad war es noch, das habe ich jetzt vergessen. Und dann bin ich da irgendwie ans andere Ende der Stadt gefahren und habe mir ihre Räder angeschaut und habe die ausprobiert und war dann ganz, ganz begeistert tatsächlich von dem Kromski Sonata. Ich hatte mir eigentlich überlegt, einen Bliss zu kaufen, weil das ist eben so ein günstiges Rad, ne? Wollte mir das eigentlich bestellen. Aber als ich dran saß, sind wir irgendwie nicht so wirklich gut zurechtgekommen. Und ist Sonata und ich, wir haben uns irgendwie, das war so Liebe auf den ersten Blick. Also dieses andere Rad, ich glaube, das war das so ein Kiwi oder so ein Joy? Irgendwie so eins, glaube ich. Das lag mir auch nicht. Also es wollte einfach dieses Sonata, was sie sowieso eigentlich gerne verkaufen wollte, wollte einfach zu mir. Und dann habe ich das mitgenommen und das ist jetzt auch mein einziges, nein, es ist nicht mein einziges Rad, aber das einzige, was ich benutze, weil mittlerweile ist mir noch so ein altes Spinnrad von einer Nachbarin zugelaufen, bei dem irgendwie ein Teil fehlt. Das werde ich irgendwie an Ostern mal mitnehmen in den Urlaub zu meinen Schwiegereltern, und weil da gibt es eine Werkstatt und Holz, und dann kann ich irgendwie versuchen, dieses fehlende Teil noch zu bauen und ja, das dann wieder in Betrieb nehmen, dieses Rad. Vielleicht läuft es ja, mal schauen. So bin ich jedenfalls zum Spinnen gekommen, und im Augenblick spinne ich gerade auf einer Tagli auch von Mattes. Also eine Tagli ist eine originale Tagli ist eine sehr kleine, leichte Baumwollspindel aus Indien ursprünglich, die man supportet, also unterstützt spinnt, das heißt mit der Spitze aufsetzt und dann dreht. Und die Mattes-Taglis sind halt so ganz, ganz spitze Supportspindeln. Also sie hat einen ganz schmalen Schaft, unten eine Metallspitze, läuft in einem Schälchen mit einem Stein und hat dann einen einfachen kreisförmigen Wirtel. Und ich muss sagen, ich spinne lieber mit Supportspindeln als mit Fallspindeln. Wobei ich auch ich glaube, ich spinne deshalb lieber Supporte, wenn man das im Sitzen machen kann. Und während man mit diesen Fallspindeln ja dann doch immer irgendwie durch den Raum läuft, das ist so was, das mache ich nachmittags oft, wenn der Kleine irgendwie im Kinderzimmer spielt, und also er braucht irgendwie immer Gesellschaft. Er braucht jetzt nicht jemanden, der mit ihm spielt, aber es sollte jemand im gleichen Raum sein und irgendwie nur rumsitzen. Wenn ich nur rumsitze, dann findet er das doof, aber wenn ich da rumstehe und spinne, dann ist es irgendwie okay. Keine Ahnung, was das Kind hat. Jedenfalls mache ich das nachmittags und ja, bin gerade im Moment wieder ein bisschen so im Spinnrausch. Spinne gerade diverse angefangene Projekte weiter. Also wie gesagt, jetzt hier gerade so ganz naturgraues Wensleydale. Das habe ich irgendwie vor einem Jahr mal angefangen. Also spinne ich jetzt seit einem Jahr an diesem 100-Gramm-Kammzug rum. Dann habe ich auf den Fallspindeln eine Färbung von Shanti Manu, und zwar war das Spindel-Abo, was es im Herbst gab, es gab nur eine einzige Lieferung, aber es gab dann eine Mattes-Spindel mit einem passend dazu gefärbten Kammzug bei ihr. Und ja, da spinne ich diesen Kammzug. Und ja, dann auf dem Rad spinne ich auch noch ein bisschen, und da ist gerade der Spinnfasertausch aus der Podcasting auf Deutsch Gruppe drauf. Da habe ich jetzt irgendwie ein Drittel, würde ich sagen, weggesponnen. Ja, das ist also Work in Progress Spinnen. Und wie ich zum Spinnen auch gekommen bin, dann haben wir Work in Progress Stricken. Dreimal dürft ihr raten, das rote Alpaka-Kleid. Ich werde es jetzt einfach, glaube ich, nicht mehr erwähnen, es sei denn, ist es irgendwann fertig. Meine Freundin, die das auch strickt hat, ist ja irgendwie schon unter dem Arm gewesen und hat dann festgestellt, dass ihre Maschenprobe viel zu fest ist und sie das ganze Ding nochmal aufribbeln kann. Was mir ja ein absolutes Rätsel ist, wir stricken, also wie Gewicht, ich glaube, ich hatte das schon gesagt, wir stricken die Wolle, also verschiedene Wollen, aber mit einer identischen Lauflänge und einer identischen Stärke. Und sie strickt es mit, ich glaube, mittlerweile 4,5 Nadeln und ich mit 3,25. Also, keine Ahnung, wie wir das machen. Und ihr ist es irgendwie immer noch zu fest. Naja, gut. Das andere Projekt, das ist so gut wie fertig. Das sind nämlich die Reste-Socken, also aus einfach diversen Sockenwollenresten. Und das war eine Mini-Challenge auch in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe. Da gibt es ja die 15 Punkte für 2015 Aktion. Und jetzt, das war die erste zusätzliche Herausforderung für einen Punkt, die Reste vom Feste. Und da werden eben Wollreste verarbeitet, also oder Stoffreste. Ich habe jetzt Wollreste zusammengekramt. Also es war ein sehr großer grauer Rest, der hat eigentlich gelangt für beide Socken den kompletten Fuß bis über die Ferse. Da war ich sehr froh, dass es genau aufgegangen ist. Und dann habe ich noch ein anderes, so ein grau meliertes Garn und so ein bisschen ein pinkes Garn. Da war noch ein kleiner Rest für genau 6 Reihen. Und dann habe ich diese 6 Reihen als Maß genommen, dann irgendwie den Schaft geringelt zu machen aus dem grauen und dem anderen pink gemusterten Garn, dann jeweils mit 6 Reihen. Und ja, ich glaube, ich kann bald zumindest das Bündchen stricken und abketten, würde ich sagen. Also das muss ich aber auch, weil ich glaube, die Aktion ist auch bald vorbei. Gut, aber wenn ich das nicht rechtzeitig schaffe, kann ich mir ja trotzdem noch einen Punkt für die Socken geben, aber dann ist halt der Zusatzpunkt für die Challenge futsch. Aber für die Socken, denke ich, werde ich dann trotzdem einen Punkt haben können, weil sie sind ja aus quasi Stash-Garn gemacht. Ja, das sind so die Arbeiten, die im Gange sind. Genäht ist gerade nichts. Das habe ich gerade alles abgeschlossen. Und ja, meine Overlock war noch bei der Reparatur. Die steht jetzt auch wieder hier frisch repariert und geölt und, keine Ahnung, Untergreifer und Obergreifer poliert und was auch immer sie da getan haben. Und sie sollte jetzt wieder ordentlich nähen, weil das hat sie vorher nämlich nicht getan. So dass ich jetzt irgendwie dann auch bald wieder mich an Jerseys machen kann. Und deshalb jetzt die Rubrik, mir doch egal, ich lasse das jetzt so. Was habe ich fertig bekommen? Da ist eigentlich nur Genähtes dabei. Also Gestricktes und Gesponnenes ist überhaupt nichts fertig geworden, aber genäht. Zum einen habe ich noch, bevor die Overlock in die Reparatur gegangen ist, ein Jersey-Kleid genäht. Das war ein Simplicity-Schnitt. Und ja, da hatte ich mal wieder, wie eigentlich immer, das Problem, dass ich die kleinste verfügbare Größe genäht habe, zumindest für oben. Und ab der Taille abwärts dann eine Nummer größer genommen habe. Aber es funktioniert leider immer noch nicht. Also das Oberteil, also wenn ich als Kleid ist es okay, aber wenn ich es als ein Shirt hätte haben wollen, weiß ich nicht, da muss ich irgendwie unter jedem Arm 10 cm mindestens rausnehmen. Also das ist oben deutlich zu weit. Als Kleid ist es ganz cool, weil man oben so ein bisschen am Oberkörper, da wo ich ja bei mir wenig natürliches Volumen ist, bringt das Kleid Volumen und ab der Taille abwärts, wo ich dann mehr zu bieten habe an Masse. Naja, also ich habe da auch nicht wirklich viel zu bieten. Ich bin eigentlich generell eher auf der dünnen Seite. Aber ich habe eben zwei Kleidergrößen Unterschied zwischen oben und unten. Und ja, bei dem Kleid ist das eigentlich ganz cool, weil das, wenn das so fertig ist, weil das so ein bisschen wieder in die Balance bringt. Aber eigentlich wollte ich das auch nochmal als ein Langarm-Shirt nähen. Und das kann ich wohl vergessen, weil diese Anpassung von diesem Schnitt, das ist mir irgendwie echt zu blöd, den so anzupassen, dass dann ein langes, enges Langarm-Shirt draus wird, was ich unter Kleider oder unter Strickjacken anziehen kann. Also werde ich wohl mir einen neuen Schnitt noch raussuchen für Langarm-Shirts zu nähen. Aber sonst ist Jersey-Kleider sind irgendwie toll. Und das einzige Problem, was ich mit den Dingern habe, ist, dass ich irgendwie noch Strickjacken brauche, die ich auf Arbeit oben drüber ziehen kann, weil es mir sonst einfach gerade im Winter zu kalt ist. Und da kommen wir zu dem nächsten Problem, es ist kein Problem, es ist einfach irgendwie ja so ein bisschen eigene Dummheit beim Einkaufen. Ich kaufe permanent gemusterte Stoffe. Für alles Mögliche, weil es ist einfarbige, glatte Stoffe zu kaufen, das ist ja auch irgendwie langweilig. Die sehen dann da so, dann liegen die da so auf den Ballen und dann hat man da irgendwie so einen einfarbigen Stoff. Und daneben hat man einen, der ist schwarz und da sind irgendwie kleine weiße Häschen drauf. Und dann landet eben dann doch der Häschenstoff auf dem Abschneidetisch bei der Verkäuferin und nicht der glatte schwarze, den ich vielleicht hätte eigentlich gebraucht. So ist das. Deshalb besteht mein Stofflager hauptsächlich aus gemusterten Stoffen. Zu allem Überfluss besteht irgendwie mein Wolllager, auch hauptsächlich aus Wolle, die meistens nicht sonderlich glatt ist. Und da ich aber ungern wild Muster miteinander kombiniere, stehe ich dann irgendwie morgens doch immer vorm Kleiderschrank und ziehe immer das Gleiche an, weil da hängen irgendwie viel zu viele gemusterte Sachen drin und die passen halt alle nicht zueinander. Das wäre auf jeden Fall mal ein Punkt, wo ich mal ansetzen müsste. Also ich war vor 2 Wochen hier in Hamburg auf dem holländischen Stoffmarkt und da habe ich immerhin schon mal ganz vorbildlich mir einen glatt violetten Viskose-Jersey gekauft. Ohne Häschen, ohne Blümchen, ohne irgendwas. Einfach nur dunkelviolett, was irgendwie ja auch genau meine Farbe ist, die mir am besten steht und die auch super gut zu all meinen gemusterten Sachen passt, die ich so habe. Ja, und ich war ganz stolz auf mich, dass ich diesen Stoff gekauft habe. Also ich habe natürlich zusätzlich auch noch einen anderen dunkelvioletten Jersey gekauft, auf dem sind pinkfarbene Sterne. Weil, Sterne und Pink und Lila und so, dann ja, haben wollen. Ganz schlimm. Nun ja, irgendwie kriegen wir das auch hin. Ich habe also ein Kleid genäht. Ich habe außerdem einen Pullover für das Kind genäht. Jetzt, ich finde, der ist jetzt irgendwie 3 Jahre alt und wächst jetzt nicht mehr so übermäßig schnell. So langsam macht es mir auch Spaß, irgendwie Sachen für ihn zu nähen. Also ich habe das ja, als er kleiner war, irgendwie so gut wie nie gemacht, weil ich mir immer dachte, oh, das macht so viel Arbeit und das, die Sachen zu nähen, das sitze ich so ewig dran und dann hat er das irgendwie, weiß ich nicht, nur 2 Monate an und dann packe ich es in irgendeine Kiste und wer weiß, ob es irgendwann ein zweites Kind überhaupt geben wird, das diesen Pullover dann vielleicht nochmal anziehen könnte. Und wenn nicht, muss ich ihn irgendwann auf dem Flohmarkt verkaufen und das wäre doch irgendwie alles total doof. Naja, aber jetzt kann ich ihm auch langsam ein paar mehr Klamotten nähen und ja, die hat er dann auch irgendwie wenigstens ein halbes bis dreiviertel Jahr an und das, ja, das macht mich dann auch froh, zumal er auch die selbstgenähten Sachen von mir sehr gerne anzieht, was mich natürlich auch freut, weil er hat sich den Stoff halt eben selbst ausgesucht und ich glaube, er weiß das auch, dass ich das genäht habe und das erfreut ihn, glaube ich, auch. Zumindest denke ich das. Dann habe ich, was habe ich noch? Ach, für den Kleinen habe ich noch ein paar Puschen genäht. Also beziehungsweise ich habe meinen kurzwaren Ramsch-Rollcontainer aufgeräumt und da ist mir eine kleine Tüte in die Hand gefallen und da waren Puschen drin, die quasi komplett zugeschnitten waren, bloß nicht genäht. Also die muss ich irgendwann vor einem halben Jahr habe ich die, glaube ich, mal zugeschnitten. Hab dann festgestellt, die sind viel zu groß für den Moment. Die lege ich mal auf Halde und nähe sie dann fertig, wenn ich sie brauche. Also jetzt habe ich sie fertig genäht und sie sind immer noch ein kleines Stück zu groß, aber er kann sie anziehen und er findet sie auch ganz toll, weil auf die Puschen vorne drauf ist auch noch, also die sind irgendwie schwarz und die Ferse ist schwarz mit weißen Sternen aus Stoff. Die Sohle habe ich aus Leder gemacht. Und auf das Vorderteil habe ich so mit kupferfarbenen Metallic-Stickgarn kleine Schimpansen drauf gestickt. Also mit der Stickmaschine. Und die findet er total großartig, weil Tiere sind ja überhaupt das Größte und ja, auf den Hausschuhen Tiere, das ist toll. So, jetzt musste ich erst mal ein Schlückchen von meinem Wein nehmen. Der ist übrigens sehr lecker. Ja, was habe ich denn noch genäht? Die Puschen, habe ich gesagt. Leder. Ich habe das. Die Puschen waren das erste Mal, dass ich Leder mit meiner Nähmaschine genäht habe. Mir habe ich das irgendwie nie getraut, aber das ging ja irgendwie 1A durch. Also ich glaube, ich werde das jetzt öfters mal machen, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Mein Mann arbeitet ja in so einem Einrichtungs- und ja Architekturhaus. Also sie verkaufen quasi Häuser vom allerersten Entwurf bis zum Sofa, bis zur Lampe, bis zur Vase und haben dann natürlich auch eine entsprechende große Abteilung an Möbeln. Und da bekomme ich immer die Kollektionen, also die Musterstoffe aus den vergangenen Kollektionen. Also das sind dann irgendwie so von Menotti und Armani Casa und alles sehr, sehr edle Stoffe, aus denen die da so ihre Sofas und Kissen und Vorhänge und was auch immer fertigen. Also von den Zusammensetzungen her muss ich das mal sagen, ist das echt tolles Zeug. Und die Stoffstücke sind halt so zwischen, also manchmal sind sie nur so 10 auf 10 Zentimeter groß, aber manchmal sind das halt auch richtig große Stücke, also so 30 mal 40 Zentimeter. Und ja, ich habe halt irgendwie Unmengen von diesem Zeug mittlerweile zu Hause. Und natürlich verkaufen die auch die Sofas in Leder. Also habe ich irgendwie mittlerweile auch eine echt große Sammlung an Lederstücken hier. Wo ich mir auch mal was einfallen lassen muss, was ich damit mache. Momentan habe ich sie einfach nur irgendwie in Quadrate geschnitten und nehme sie als Mauspad, weil die optischen Mäuse darauf irgendwie sehr gut laufen. Ja, aber so viele Mauspads braucht ja kein Mensch. Also wer von euch ein Ledermauspad haben möchte, kann mich gerne anschreiben. Ich schicke da mal ein Stück rum. Und ansonsten mache ich aus diesen Musterstoffen ja so allerlei Sachen für die Wohnung, Kissenbezüge habe ich ja letztes Jahr schon gezeigt, für die Küchenbank habe ich da diese Wandkissen dafür gemacht. Ich habe diesen riesen Quilt für das Sofa daraus genäht und jetzt als nächstes habe ich so Ablagekörbe für die Hutablage genäht, wo dann jede Seite sozusagen von so einem Korb aus einem Stück von diesem Möbelstoff bestand und im Inneren ist so ein Bettbezug, wo das obere Teil irgendwie komplett fadenscheinig war und nur noch das untere war normal und dann habe ich den oberen Teil weggeschmissen und den unteren habe ich dann zum Füttern von diesen Körben benutzt. Ich glaube langsam muss ich mal aufhören, hier dieses sämtliche Gebrauchstextilien in diesem Haus aus Musterstücken zu nähen, weil ich glaube, wenn das noch mehr wird, was ich daraus nähe, dann sieht das auch irgendwann echt komisch aus bei uns. Aber ja, jetzt ist es erstmal hübsch und wir haben irgendwie endlich Ordnung auf der Hutablage. Jeder hat da einen Korb, wo man seine Mützen und Schals und diesen ganzen Kleinkram irgendwie reintun kann, dem Handschuhe, was weiß ich. Irgendwie hat ja auch jedes Familienmitglied hier so gefühlt 10 Mützen und 20 Handschuhe und nochmal 30 Schals oder so. Könnte natürlich damit zusammenhängen, dass ich das Zeug irgendwie produziere, aber gut. Jedenfalls liegt das jetzt ein bisschen ordentlicher da und das ist alles ganz hübsch. So, mache ich erstmal Notizen, habe ich noch was? Aha, ja, ein Projektbeutel habe ich auch noch genäht. Ich wollte eine neue Verschlussmethode ausprobieren für Projektbeutel. Ich mag also diese Durchzugbeutel eigentlich am liebsten, weil bei Reißverschlusstaschen habe ich irgendwie immer das Problem, gerade wenn es kleine Taschen sind und ich packe dann da irgendwie mein großes Projekt rein, dass ich dann irgendwie mir gerne das Strickstück im Reißverschluss einklemme. Deshalb mag ich das nicht so gerne und habe jetzt irgendwie oft diese Durchzugbeutel genommen und dann ist mir irgendwann mal eingefallen, dass es ja auch so diese Rucksäcke mal gab, die oben einfach zusammen gelegt worden und dann so eingerollt. Also dann hat man die oben so zusammengerollt, bis auf die Größe, wie man sie brauchte, und dann so zwei Schnallen zusammen gemacht. Also ich mache ein Foto in die Shownotes, weil ich glaube, das hat jetzt kein Mensch verstanden. Jedenfalls habe ich das mir mal versucht zu konstruieren, wie aus dem Gedächtnis, weil ich so einen Rucksack nicht mehr da habe, wie das wohl funktionieren könnte, dass man diesen Verschluss hinkriegt. Und das hat auch dann tatsächlich funktioniert. Und ich glaube, so, das wird meine liebste Projektbeutel-Verschlusstechnik, weil die stehen dann, wenn man die so den Boden, also die Ecken dann so am Boden so abschrägt, dann kann man die so schön hinstellen. Dann kann man den Verschluss nachher, wenn man sie in Benutzung hat, sozusagen so runterfalten und hat dann auf die Weise so ein, ja, wie so ein kleines Körbchen, wo man das Garn am Wegrollen mit hindern kann und kann dann da irgendwie sein Strickzeug gut mitnehmen. Also gefällt mir, finde ich gut, mache ich glaube ich nochmal. Ja. So, das war es jetzt aber auch, glaube ich, wirklich an Genähtem. Mal schauen, Projektbeutel. Ja, super. Dann hätten wir das. Alles korreliert. Die Rubrik Nummer 4. Habe ich heute irgendwie gar nicht so richtig viel. Also ich habe heute Morgen eine Schlagzeile gehört, die war dann irgendwie, ich glaube, das war in den Wissenschaftsmeldungen auch extra so formuliert, aber das war so, weil ich ja morgens immer den ersten Podcast, den ich morgens höre, sind die Wissenschaftsmeldungen vom Vortag, und die begannen heute irgendwie mit der Schlagzeile: Blaues Licht löst Erektionen aus. Und wenn man das dann irgendwie so halb verschlafen am Morgen hört, denkt man auch erstmal, hä, was machen die denn da in ihren Laboren den ganzen Tag, diese komischen Wissenschaftlerinnen, die da irgendwie am Forschen sind. Was ist zur Hölle tun die? Aber ich glaube, es war am Ende gar überhaupt keine spektakuläre Meldung. Es war bloß die Schlagzeile irgendwie toll. Das ist mir hängen geblieben. Was hatten wir noch für eine Meldung? Ja. Da wir hier an dieser Stelle darüber geredet haben, nein, wir haben natürlich nicht darüber geredet, ich habe darüber geredet und ihr habt zugehört und ihr habt in den Kommentaren vielleicht auch eure Erfahrungen dazu gesagt, aber ja, eigentlich schade, dass wir hier nicht miteinander reden in diesem Podcast, vielleicht kann man das mal ändern. Also wer gerne mal mit mir reden möchte in meinem Podcast, möge sich bei mir melden, vielleicht. Ich hätte, glaube ich, Lust, das mal zu machen. Jedenfalls gab es mal eine Episode über Schlaf. So, bin ich heute konfus? Ich glaube schon. Es gab eine Folge über Schlaf. Und jetzt gab es eine Studie, die ist jetzt schon, liegt jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Tage zurück. Auf jeden Fall haben Forscherinnen eine Korrelation zwischen Schlaflänge und Schlaganfallhäufigkeit festgestellt. Sie sind sich aber irgendwie noch überhaupt nicht im Klaren, ob das jetzt einfach nur Zufall ist. Jedenfalls haben sie festgestellt, dass Leute, die mehr schlafen, ein höheres Risiko haben, einen Schlaganfall zu bekommen. So, das kann jetzt natürlich auf der einen Seite bedeuten, dass Leute eine gewisse Vorbelastung haben, die möglicherweise irgendwann zu einem Schlaganfall führt, und diese Vorbelastung gleichzeitig nicht nur zum Schlaganfall führt, sondern auch zu Schläfrigkeit, sodass es einfach nur die erhöhte Schlafdauer ein Symptom ist, der ein Symptom von der Grunderkrankung oder wie auch immer man das benennen möchte, die eben irgendwann auch den Schlaganfall auslöst. Es könnte natürlich auch sein, dass tatsächlich das lange Liegen oder das längere Schlafen direkt den Schlaganfall auslöst. Dann wäre das natürlich irgendwie Wasser auf die Mühlen all derer, die irgendwie die ganze Zeit um uns herum schlawenzeln und behaupten, sie bräuchten nur 5 Stunden Schlaf und das würde ihnen völlig ausreichen und dann wären sie fit und munter und ausgeschlafen. Ich hoffe, das gibt in dem Bereich irgendwie eine weitere Forschung und ich kann irgendwann dann an dieser Stelle auch nochmal darüber berichten, dass es eine Korrelation ist und keine Kausalität, die Schlafdauer und die Schlaganfallhäufigkeit. Und eine spannende Zahl habe ich noch, also eine Zahl, die mich zwei Zahlen sind es, ja, wir wollen ja mal korrekt bleiben. Es sind zwei Zahlen, die mich irgendwie einigermaßen perplex gemacht haben. Ihr könnt jetzt ja gerne mal raten, aus wie vielen Zellen der menschliche Körper besteht. So, jetzt habt ihr bestimmt alle euer Ergebnis notiert, was ihr vermutet, wie viele Zellen der menschliche Körper hat. Nun dazu die zweite Frage. Wie viele Bakterien vermutet ihr leben in und auf unserem Körper? Wieder. So, jetzt habt ihr zwei Zahlen aufgeschrieben, ganz bestimmt. Und jetzt sage ich euch die richtigen Zahlen. Unser Körper hat 40 Billionen Zellen. Das ist irgendwie, ja, also ich kann mir diese Zahl nicht so richtig vorstellen, aber 40 Billionen. Merkt euch einfach die Größenordnung 40, denn jetzt kommt die Anzahl der Bakterien. Das sind 100 Billionen. Das sind also 2,5 mal so viele Bakterien, wie wir Zellen haben. Also mich hat das ziemlich erschüttert, weil das ja eigentlich, also so rein faktisch bedeutet das, dass wir eigentlich mehr eine Bakteriensymbiose sind als ein Mensch. So rein formal gesehen. Natürlich könnten diese Bakterien ohne uns als Wirt nicht leben, aber wir könnten eben genauso wenig ohne diese Bakterien überleben. Und also 100 Billionen Bakterien, also 2,5 mal so viele Bakterien wie Körperzellen. Das hat mich doch ein wenig umgeworfen. Das hätte ich nicht so vermutet. Ich hätte vielleicht gedacht, dass unser Körper irgendwie so, weiß ich nicht, so halb so viele Bakterien maximal wie Körperzellen hat. Aber unmöglich, dass es mehr sind. Aber gut, das heißt ja auch, dass die, also die sind, müssen natürlich irgendwie viel, ich weiß nicht, eigentlich müssen die ja viel kleiner dann sein als unsere Körperzellen, weil sonst würden wir ja rein optisch schon mal mehr aus Bakterienmasse als aus Mensch bestehen. Naja, also Mensch ist ja irgendwie kein Material. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob ihr da auch weiter drüber nachdenken wollt. Ich habe da irgendwie eine ganze Weile dran so mir diverse Sachen hin und her überlegt, wie das so ist mit den Bakterien und fand das irgendwie echt spannend. Gut, und dann komme ich auch schon zur Rubrik Nummer 5. Ich glaube, ich bin heute ein bisschen schnell durchgekommen, weil die Rubrik Nummer 5 ist ja irgendwie eigentlich meine immer noch namenlose neue Rubrik, so mit ich revolutioniere die Textilproduktion. Die Revolution ruht derzeit. Also ich habe einfach momentan überhaupt gar keine Zeit, mich darum zu kümmern. Das hat auch damit zu tun, dass ich noch so eine mini kleine andere Revolution gerade am Starten bin. Wie ja vielleicht einige von euch wissen oder einige auch nicht, mache ich ja auch noch nebenbei so ein bisschen Kommunalpolitik. Und da ja bin ich natürlich als Architektin immer gut mit dabei, wenn es irgendwie so um Themen an Stadtentwicklung und Architektur und Baukultur und dergleichen geht. Und sind wir gerade so ein paar Leute, denen da in der Hinsicht hier in Hamburg irgendwie ein bisschen zu wenig passiert und innerhalb unserer Partei passiert uns da irgendwie auch ein bisschen zu wenig. Und ja, da wollen wir gerade so ein bisschen was machen. Und deshalb ist das jetzt so gerade so ein Thema, wo ich momentan mehr Energie reinstecke. Man muss ja irgendwie immer gucken, wie man das so handhabt mit den Energien. Und ich versuche das irgendwie immer so einigermaßen aufzuteilen. Also ich bin ja irgendwie in der komfortablen Situation, dass ich nicht nicht ganz voll arbeite. Ich arbeite irgendwie 84%, also ein paar Stunden weniger als voll. Und ja, habe dann eben ein bisschen mehr Luft auch für meine sonstigen Nebenprojekte. Das ist echt so ein schon ziemlicher Luxus. Und da, ja, aber auch da ist halt dann irgendwann die Energie am Ende. Und deshalb endet auch diese Sendung heute auch schon bald, weil ich da gar nicht mehr zu berichten habe. Das wundert mich gerade. Ich dachte, es gibt komme heute mehr ins Schwafeln, als ich es tatsächlich getan habe. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Sprecht mich gerne an, wenn es irgendwelche Punkte gibt, wo ich ausführlicher werden kann oder wo ihr mehr wissen wollt. Oder was auch immer. Ja, schreibt mir gerne eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist ausfasernd@mail.de oder ihr könnt mir auf Ravelry schreiben, da heiße ich bekannterweise Damned Snob. Genauso heiße ich auch auf Twitter. Oder ihr geht direkt auf den Podcast-Blog, den findet ihr unter ausfasernd.podigy.io und auch dort könnt ihr mir einen Kommentar hinterlassen. Und ich habe festgestellt, dass sie da irgendwie an der Software ein bisschen was geändert haben, sodass ich das relativ einfach mittlerweile Fotos hochladen kann. Das war am Anfang irgendwie ganz schwierig und ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Und jetzt kann ich da so zusätzlich zu den Shownotes irgendwie auch ganz einfach Fotos mit online stellen. Und deshalb lohnt es sich jetzt, glaube ich, etwas mehr da auch mal reinzuschauen, weil ich dann da die Sachen, über die ich hier so gesprochen habe, dann auch irgendwie mit Fotos belegen werde, sodass ihr euch das auch irgendwie anschauen könnt. So viel für dieses Mal. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ich freue mich, wenn wir uns im April wieder hören werden zu meiner ersten kleinen Mini-Jubiläumsfolge, nämlich der Folge 10. Bis dahin, tschüss!